Es gab in England einen Porzellanhersteller, eine Porzellanmanufaktur. Und eines Tages marschierte der Besitzer von dieser also von dieser
Manufaktur.
Manufaktur durch seine Firma. Und dann sieht er in der Abteilung, wo das Geschirr für den Buckingham-Palast hergestellt wird, dass eine Mitarbeiterin die Tassen innen total schwarz anmalt. Und der ist irgendwie doch etwas verblüfft und sagt, hoppla, ihm ist gar nicht bewusst, dass der Buckingham Palace schwarzes Geschirr bestellt hat. Und hat er gesagt, ja, junge Frau, was machen Sie denn da? Und dann sagte sie, ja, unter dieser schwarzen Schicht ist eine Goldschicht. Und wenn die nicht schwarz angemalt wird, dann würde das Gold im Ofen verbrennen. Und für mich war das ein doch sehr eindrückliches Beispiel, um deutlich zu machen, ja, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und zwar habe ich die Predigt überschrieben mit einem Spruch, das heißt, ein zielbewusster Lebensstil hilft, Versuchungen oder Versuchungen zu überwinden. Und dazu möchte ich jetzt einfach mal aus dem Jakobusbrief ab Vers 2 lesen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist es doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Armut. Seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Aussehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinem Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Ja, freut euch trotz Anfechtung durch einen zielbewussten Lebensstil. Wenn wir in die jetzige Zeit so hineinschauen, dann merken wir, fällt es uns manches Mal wirklich schwer, dass wir uns darüber freuen, was um uns herum passiert, was mit uns passiert, was man uns zumutet und so weiter. Und ich denke, warum mutet uns Gott all das zu? Ja, und warum sagt er hier, haltet es für lauter Freude? Ja, wenn das eigentlich jetzt gar nicht groß Begeisterung auslöst. wenn wir all das erleben und erleiden müssen. Warum freuen? Und zwar ist mir einfach da der Gedanke gekommen, oder nicht nur der Gedanke gekommen, sondern der wird ja aus dem Text ersichtlich, dass wir uns freuen sollen, indem wir auf das Ziel gucken. Gucken, was soll das bewirken? Wenn wir in eine gewisse Versuchung hineingeraten, wenn Gott uns Dinge zumutet, die ja, uns einfach Not machen, die uns ja, in Angst bringen, in Bedrängnis bringen, die uns ja, einfach auch innerlich vielleicht sogar auseinander, also so richtig in Bewegung bringen, ja, dann einfach mit dem einen Ziel, dass wir einmal lernen auszuharren, ja, geduldig zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, auf halbem Weg alles hinzuschmeißen. Freude trotz Schmerz und Leid und das Ganze einfach mit Jesus zu kämpfen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, dass das Ganze einfach in Abhängigkeit auch von Jesus geschehen muss. Anders funktioniert es nicht. Denn wenn ich in einer notvollen Situation bin, dann brauche ich die Hilfe, dann brauche ich die Unterstützung von unserem Herrn. Dann hilft es nichts, wenn ich irgendwie sage, na gut, Ärmel hochkrempeln, das irgendwie schaffen wir das schon, sondern ich muss einfach auf Jesus vertrauen. Und genau da kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Und da geht Jesus, geht der Jakobus auch sehr genau drauf ein. Das Ziel ist, dass wir heilig werden. Einmal geduldig, und Geduld ist notwendig. Und wenn du jetzt heute heimgehst und sagst, ja, Herr Jesus, schenk mir Geduld, dann rechne damit, dass du noch mehr Anfechtungen kriegst, dass die Versuchung noch viel, viel stärker wird. Weil dadurch lernen wir auch geduldig zu sein und geduldig zu werden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht unbedingt der geduldigste Mensch. Und also meine Frau, die hat öfters mal den Satz gebracht, ja Martin, ich glaube, dass du betest, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Und Geduld kommt nicht sofort. Geduld ist ein Prozess. Aber es ist ein Prozess, der uns hin, ja, wie soll man sagen, der uns hilft, auch in der Heiligung zu wachsen. Hin, ja, einfach heiliger zu werden. Ja. Aber wie kommt es dazu? Und das sagt auch die Bibel hier schon auch sehr deutlich. Es gibt einfach einen sogenannten Widersacher, den Teufel. Und der versucht natürlich unsere Schwächen, die wir besitzen, auszuloten. Der weiß ganz genau, an welchem Punkt, dass er uns packen kann. Er weiß ganz genau, wo, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt die Kette nimmt, an welcher Stelle das Glied am schwächsten ist. Und genau da packt er uns. Und versucht, einfach diese Kette zu zerreißen, unser Leben zu zerstören, uns dahin zu bringen, dass wir versagen, dass wir nicht durchhalten, dass wir sündigen. Das ist ja eigentlich, das ist an sich grundsätzlich sein Ziel, dass wir zu Fall kommen und sündigen. Wie oft stehen wir einfach da und ja, müssen uns bewähren. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Wir im Moment erleben wir eine ganz einfache Zeit, ja, wo wir einfach gucken müssen. Und ich denke genau das, wenn wir jetzt rechnen, jetzt da mit diesen 3G-Regeln, ja, es ist schon eine Herausforderung. Und ich habe auch immer, wenn wir so miteinander am Reden waren, gesagt gehabt, ich habe auch meine Mädels am Anfang vom Jahr gesagt gehabt, ja, rechnet damit, dass ich möglicherweise Ende des Jahres im Knast lande, weil ich mich einfach an Gottes Wort orientieren will und sage, okay, ich gebe nicht einfach irgendeinem Regime nach, sondern ich halte mich an dem, was Gott ist. Aber Gott will. Die Frage ist halt nur, halte ich durch, ja? Kann es sein, dass eine Versuchung kommt, die stark genug ist, mich zu Fall zu bringen? Das weiß ich heute nicht. Aber ich kann einfach nur darauf vertrauen, dass Gott mir die Kraft und die Energie gibt, wirklich durchzuhalten. Es war Freitag, habe ich in einem Heim Geld abgegeben für eine Betreute. Und da ist auch eine Schwester, die, also eine Altenpflegerin, die so, sag mal, ähnlich tickt wie wir. Und die hat jetzt das Angebot gekriegt, dass sie sich einfach einen digitalen Ausweis für 200 Euro kaufen kann. Und ja, und ist am Überlegen, ob sie es macht. Hier geht es um die 200 Euro. Ich hätte jetzt kein schlechtes Gewissen, den jetzt zu kaufen. Ja, aber kann das für uns als Christen eine Versuchung sein, zu sagen, okay, komm, ich kaufe mir jetzt einfach diesen Ausweis und dann zeige ich den vor und alles ist gut. Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Will das Gott? Also ich bin davon überzeugt nicht. Und für mich war das auch keine Option. Aber es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der da einfach sagt, ja, ach komm, bevor ich jetzt da den ganzen 10 Ober da alles mitmache, ja, und begeben sich dann rein, kaufen das Ding möglicherweise und leben eigentlich in einer ständigen Lüge. Sie sagen, ja, ich habe jetzt zeigen den Ausweis vor und wissen ganz genau, es ist im Grunde genommen gelogen, weil dieser Ausweis eigentlich signalisiert, ja, ich bin geimpft, aber ich bin aber nicht geimpft. Ja. Und das sind einfach so Dinge, wo man dann, ja, einfach auch wo Leute in Versuchung kommen können. Aber Gott fordert uns heraus. Er fordert uns heraus, weil er möchte, dass wir in unserem Glaubensleben wachsen. Und die Frage ist jetzt, weil er möchte unsere Heiligung. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt eigentlich Heiligung? Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Im Grunde genommen befinde ich mich hier auf der Erde. Und wenn Gott mich anschaut, dann schaut er durch Jesus auf mich herunter. Und er sieht mich als heiligen Menschen. Er sieht mich als Menschen, der völlig fehler- und fleckenlos ist. Als heilig, ihm geweiht, für ihn abgesondert. So sieht Gott mich durch Jesus. Aber wenn du und ich, wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann merken wir ganz genau, so heilig sind wir gar nicht. So heilig leben wir gar nicht. Es gibt so viele Bereiche, in denen wir Dinge tun, die ja nicht Gott gewollt sind, die nicht richtig sind. Ja? Und genau das ist das Problem. Ja? Dass Gott möchte aber, dass wir in unserem Lebenswandel ihm immer ähnlicher werden. Ich habe immer gesagt, dass wir lernen, das zu wollen, was Gott will. Aber was muss dann passieren? Dann muss ich dieses Wort kennen. Ich muss wissen, was Gott von meinem Leben will. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch in bestimmten Situationen, in denen wirklich ich herausgefordert bin, Gottes Willen zu tun, dann kann ich auch die richtige Entscheidung treffen, weil ich eben dieses Wort kenne und mich daran orientieren kann. Es gab während der Zeit, als ich in Brake war, also Bibelschule, vor irgendwas um die 30 Jahre, eine Situation, ich war in der Zimmergemeinschaft, das war die letzte, also es ist mein letztes Bibelschuljahr, und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erzählt habe, aber ich war mit einem Zimmerkollegen im Zimmer und ich weiß ehrlich gesagt bis heute noch nicht, wo es irgendeinen Überschneidungspunkt gegeben hat, wo wir irgendwie sagen können, okay, das ist ein Thema, über das wir uns unterhalten können. Es gibt ja normal immer bei jedem Schnittmengen. Beim einen sind die Schnittmengen kleiner, beim anderen sind sie groß. Und je größer die Schnittmengen sind, umso mehr kann man sich unterhalten, umso enger und intensiver wird dann auch die Gemeinschaft, die man miteinander hat. Aber ich kann bis heute nicht sagen, wo wir überhaupt eine Schnittmenge hatten. Er hat eine Partnerin gehabt, ich nicht. Da war schon keine Möglichkeit. Er hatte einen völlig anderen Musikstil, Musik, die er angehört hat, der mir irgendwo, der bei mir eher einen Schauer über den Rücken gejagt hat, als dass ich mich damit anfreunden hätte können. Er war vom Typ her völlig anders. Ich bin eher ein extrovertierter Mensch, der auch eine gewisse, Fröhlichkeit nach außen hin signalisiert, das war früher vielleicht noch viel mehr wie jetzt. Und er war ein sehr introvertierter Mensch und auch so, dem musste man schon irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das fertigbringen konnte, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Er war auch sehr in sich verschlossen. Also wie gesagt, völlig anders. Also eigentlich total mir konträr, also was mich angeht, total konträr. Und ich habe das nie verstanden. Ich bin dann zu dem Internatsleiter gegangen und habe gesagt, du Bernd, ich komme mit dem nicht klar. Gibt es eine Möglichkeit, dass man da einfach tauscht? Weil es gab einen anderen auf der Bibelschule, mit dem kam der bombig klar. Die haben ständig irgendwas miteinander unternommen, die haben miteinander gelacht. Keine Ahnung. Die haben massive Überschneidungspunkte gehabt, die mir aber gefehlt haben. Es gab Situationen, da saßen wir und da gab es damals noch die Regelung, 20 Minuten Austauschzeit jeden Abend von, glaube 10 nach 9 bis halb 10. Es gab eine ganze Menge Abende, saßen wir wortlos nebeneinander, haben diese Zeit einfach abgewartet, bis die 20 Minuten rum waren und dann sind wir ins Bett gegangen. Ja, seltsam, wirklich sehr, sehr seltsam. Und irgendwie habe ich da echt drunter gelitten. Ich vielleicht mehr wie er, keine Ahnung, weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dann, nachdem der Versuch, Zimmerkollegen zu wechseln, nicht funktioniert hat, nicht geklappt hat, bin ich zum Bibelschullehrer gegangen, der auch, sag ich jetzt mal so, Seelsorger war und habe dem die ganze Situation geschildert. Und der hat mir schon oft geholfen. Und dann sagt er zu mir, Martin, das Problem, was Sie mit dem Edu hat was er geheißen, haben, das hat er mit Ihnen auch. Und ich bin dann von dem Lehrer, ich bin weggegangen, ich war richtig grantig. Ich habe gedacht, spielt er jetzt? Wer soll mit mir ein Problem haben? Ich sehr aufgeschlossen, fröhlich, keine Ahnung was alles. Wieso sollte er mit mir ein Problem haben? Aber ich, ja, so. Und dann hat's, ich habe dann auch Spaziergänge, Gebetsspaziergänge gemacht und was weiß ich alles. Und irgendwann ist echt der Groschen gefallen. Da habe ich gesagt, ja, genau. Der hat die gleichen Probleme mit mir, wie ich mit ihm. Weil wenn ich mit ihm schon nicht klarkomme, weil einfach keine Überschneidungspunkte da sind, dann hat er ja wahrscheinlich innerlich das gleiche Problem, nur er äußert es halt nicht. Ne? Und ja, und irgendwie, es war echt schwierig. Aber ich habe halt dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und irgendwas hat es bewirkt, keine Ahnung. Vielleicht hat es mich schon auf die Zukunft, keine Ahnung, Ehe oder auf das Zusammenleben mit meinem jüngeren Bruder vorbereitet. Ich kann es jetzt nicht sagen. Aber Gott hat diese Situation zugelassen. Ja? Und ich hätte jetzt auch rebellieren können. Ich hätte jetzt, was weiß ich, alles Mögliche veranstalten können, um irgendwie durchzusetzen, ihn vielleicht schlecht machen können. Keine Ahnung was. Hätte ja alles sein. Aber ich habe gesagt, nein, ich lebe jetzt in dieser Gemeinschaft und gucke, dass ich irgendwie versuche, das Beste draus zu machen. Und es gab auch einmal Punkte, wo wir wirklich einen guten Austausch miteinander hatten. Und dann gab es aber wieder eine Flaute. Ja? So. Und ja, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Eine andere Situation, das war noch ein wenig schärfer. Da waren wirklich zwei Bibelschüler, die auch sehr konträr waren. Der eine irgendwie so ein richtiger, wie sagt man, ja, einfach taktloser Mensch, der einfach seinen Stiefel durchgezogen hat. Der ist halt abend, der, was denn, kennt ihr das noch, so Glocks? So Holzschuhe? Und die klappern ja richtig, ne? Und wenn der dann schon abends, jetzt hat er immer spät lang, wie sagt man, Nachtstudierzeit gemacht, eine Stunde länger studiert. Und der hat sich da gar nichts draus gemacht, anstatt dass er die Dinge ausgezogen hätte, wäre leise die Treppe runter, hat er da richtig so block, 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 ständig. Ne? Dann ist er ins Zimmer gegangen, hat das Licht angemacht, hat, was weiß ich alles, dass der andere Zimmerkollege, der einen sehr leichten Schlaf hatte, der seinen Schlaf gebraucht hat, der einfach eher sensibler war, ne? So, der hätte ihn ein paar Mal schier umgebracht. So, ja. Und da ist es dann wirklich irgendwann so eskaliert, dass beide vor ihrer eigentlichen, vor dem normalen 3 Jahren, dass die einfach auch die Schulzeit, den wie sagt man, ja, die Bibelschule verlassen mussten, weil es einfach nicht mehr ging. Ja. war einfach eine sehr, sehr schwierige Situation. Ja? Und man kann unterschiedlich mit so Situationen umgehen. Aber wichtig ist halt einfach, dass ich mich auf Jesus verlasse und einfach darum bete, dass er mir einfach hilft in dieser Situation. Auch in dieser Situation, mich richtig zu verhalten. Und da kommen wir dann einfach auch zu unserem nächsten Punkt, wo Jesus sagt, ja, wer Weisheit mangelt, der bitte ihn darum. Und wie oft kommen wir in Situationen, wo wir einfach sagen müssen, ja, ich blicke jetzt einfach nicht mehr durch, ich weiß es nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja? Und dann ist es einfach wichtig, dass ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, mir fehlt jetzt echt der Durchblick. Ich stehe jetzt vor einer Herausforderung, der ich jetzt innerlich einfach nicht gewachsen bin und ich brauche jetzt deine Hilfe. Und was sagt Jesus hier? Oder was sagt der Jakobus hier? Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und dann heißt es, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie werden ihm gege wird ihm gegeben werden. Ist das nicht großartig? Und wenn ich in solchen Situationen bin, dann kann ich damit rechnen, dass Gott mir einfach die nötige Weisheit gibt, mich richtig zu verhalten. Und ich denke auch, dass Gott mir damals in dieser Situation einfach die Weisheit gegeben hat, die ich gebraucht habe, um mich in der Situation richtig zu verhalten. Ja? Und ich denke, wir dürfen bitten. Aber, und da kommt auch wieder, sage ich jetzt einmal, unser Stolz ins Spiel. Ach komm, ja, muss ich jetzt darum beten? Nee. Da gebe ich ja einfach, da mache ich doch deutlich, dass ich unfähig bin. Ja, das heißt, wenn ich Gott um Weisheit bitte, dann gebe ich ihm im Grunde genommen meine Bankrotterklärung, lege ich ihm vor die Füße und sage, ja, ich bin nicht in der Lage. Aber das macht keiner von uns gern. Es gibt keiner von uns gerne zu, dass er am Ende ist mit seiner Weisheit, am Ende ist mit seinem Talent und nicht weiß, wie er jetzt mit dieser Situation richtig umgeht. Ja, und wenn ich das tue, dann erkläre ich Gott, ja, ich bin bankrott. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und das widerspricht dann wieder unserem Stolz, die wir alles eigentlich alleine machen wollen, schaffen wollen, vorangehen wollen und so weiter. Bitte Gott um Weisheit. Der Teufel will das natürlich nicht. Denn er möchte natürlich am Ende zum Ziel kommen. Er möchte, dass wir scheitern, dass wir versagen. Und dann heißt es wiederum, es ist Glaube ohne Zweifel erforderlich. Ein Glaube ohne Zweifel. Ja, und wenn ich jetzt Gott um Weisheit bitte, ach Gott, gibst du mir überhaupt Weisheit? Oh, ich glaube nicht. Warum soll Gott mir jetzt Weisheit geben? Warum soll Gott mir jetzt da helfen? Der ist so beschäftigt. Keine Ahnung. Ja, oder, ja Gott, ich will jetzt Gott nicht belästigen damit. Und ja, wenn ich zu Gott gehe und bitte, dann soll ich auch daran glauben, dass er es tut. Was heißt eigentlich Glauben? Glauben heißt, und das wird im Hebräerbrief sehr deutlich, Hebräer 11, zum einen der Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Komischer Satz. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, ich vertraue auf Dinge, die ich gar noch nicht wahrnehme. Die ich gar noch nicht kenne, die ich noch nicht weiß. Und wenn man da jeder von uns kennt, oder die viele von uns kennen, den Georg Müller, da gibt es ja ganz, also habt ihr bestimmt auch schon zigmal gehört, eine ganz eindrückliche Situation, die er schildert, wo er sagt, ja, die hatten nichts zum Essen. Ja? Und dann ist er hergegangen und hat vor den Kindern gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, ich danke dir für das Essen, was du uns gibst. Und er hat Amen gesagt. Und in dem Moment steht draußen jemand an der Tür und sagt zu ihm, du, ich habe den Eindruck gehabt, ich muss euch heute was zum Essen bringen. Er hat für das Essen gedankt und hat noch gar nicht gewusst, ob es da ist. Und genau das ist Glaube. Glaube, ich sehe Dinge, die noch gar nicht vorhanden sind. Ich sage Danke für etwas, was ich gar noch nicht bekommen habe. Und dann eben im Vers 24 wird es auch noch einmal deutlich, also 11, Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Mose hatte riesige, tolle Aussichten am Pharaonenhof. Ja, was hat er gemacht? Nee. Er hat genau gewusst gehabt, wenn ich Gottes Plan verwirkliche, wenn ich mich zum Volk Israel stehe, dann ist die Belohnung, die am Ende rauskommt, viel, viel größer wie das, was er an zeitlichem Genuss durch seine Stellung am Pharaonenhof haben konnte. Er hat etwas gesehen, was noch gar nicht da war. Und er vertraute darauf, dass Gott ihm das auch schenken wird. Das habe ich schon gesagt gehabt, für etwas danken, was ich noch gar nicht empfangen habe. Und da gibt es noch aus dem Psalm 27, Vers 8 eine Stelle. Und da heißt es, mein Herz hält dir vor dein Wort. Sucht mein Angesicht und dann dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel da noch einmal zurückgehe, was das Vertrauen und nicht wanken angeht, da kann ich von meiner Taufe damals, als ich 1983 getauft worden bin, sagen, da hatte ich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber es würde, passt eigentlich auch genau hierher, dass ich mich entschlossen habe, mich taufen zu lassen. Ich habe diese ganzen Zusammenhänge, keine Ahnung, die hatte ich alle gar nicht so richtig begriffen. Aber ich wusste, ich soll mich taufen lassen. Das war für mich klar. Und dann kam auch ein Bruder, der ist in der evangelischen Kirche noch gewesen, Pfleger und so weiter, und der hat dann zu mir gesagt gehabt, ach Martin, was musst du dich taufen lassen? Deine Kindstaufe, die reicht doch. Und du kannst auch ohne dieses Glaubenstaufe auch als Christ aktiv sein, tätig sein, kannst ja auch im Segen, kannst für Gott Segen bewirken. Und so als junger Christ, ich war ja damals noch recht jung, ein paar Jahre gläubig und aber auch wenig Bibelkenntnisse, mich hat es jetzt echt innerlich in Unruhe gebracht. Ja? Soll ich mich jetzt wirklich taufen lassen? Soll ich mich nicht taufen lassen? Ja, ist es jetzt wirklich so wichtig oder ist es nicht so arg wichtig? Und war dann wirklich in einem ganz, ganz starken inneren Konflikt. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Bibelstelle gelesen hatte oder ob die mir einfach Gott so ins Gedächtnis gerufen hat. Keine Ahnung, das weiß ich heute nicht mehr. Aber ich glaube, bin irgendwie durch die Bibellese draufgestoßen, denke ich. Und da steht ja, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht sie zurück, ist ungeschickt fürs Reich Gottes. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, ich werde mich taufen lassen. Es ist ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber, so habe ich das damals auch gesehen. Und ich mache es jetzt, egal was dieser Bruder eben erzählt. Und habe das dann auch gemacht. Und ich habe hinterher auch einen ganz, ganz tiefen Frieden in meinem Herzen gehabt, weil ich wusste, okay, Gott bestätigt, hat es bestätigt. Und ich habe auch an verschiedenen Stellen einfach auch gemerkt, dass Gott einen Segen drauf gelegt hat, auf diese Entscheidung, auch da gehorsam zu sein. Ja? Und ja, es kann Situationen geben, wo wir einfach vielleicht mal kurzweilig innerlich in Unruhe kommen, wo wir vielleicht unsicher sind, wie wir uns jetzt da verhalten sollen. Aber wichtig ist es, dass wir einfach an dem festhalten, was Gott in seinem Wort sagt. Und wenn er einfach sagt, okay, ja, so und so will ich das, dann soll ich das tun. Und dann hat es, dann kann der eine reden, was er will, und der nächste auch reden, was er will. Ich soll einfach den Weg klar und zielstrebig mit meinem Herrn und Heiland gehen. Das nächste ist dann einfach, dass er auch sagt, ja, okay, wir sollen eine himmlische Gesinnung haben und keine irdische Gesinnung. Wie komme ich da drauf? Es gibt eine Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Bibelstelle ist, da heißt es, wo euer Herz ist, da ist euer Schatz. Ich denke, das ist eine Bibelstelle, ja. Aber ich konnte euch jetzt sagen, wo die steht, habe sie nachgeschlagen. Aber was heißt es? Und da spricht er, da geht er auf ein Beispiel ein, zwei Personen. Der eine ist reich und der andere arm. Erleben wir heute genauso. Es gibt immer mehr diese Zweiklassengesellschaft, auch hier in Deutschland. Da sagt er, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Und dann begründet er das. Und dann sagt er, der Reiche aber, ja, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Und dann nimmt er Bezug auf den Reichen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen. Und die Zier seines Aussehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Der Niedrige rühme sich seiner Hoheit. Warum? Wenn ich niedrig bin, bin ich noch niedrig. Hab kein Geld, bin arm, keine Ahnung. Nö, wenn ich ein Mensch bin, der wiedergeboren ist, der Jesus in seinem Herzen hat, dann kann ich noch so arm sein. Ich bin aber doch unbeschreiblich reich. Weil er hat mich reich gemacht. Ja? Zum einen durch die Erlösung. Ja, aber was passiert, wenn ich selbst als armer Mensch gehorsam bin, Gott nachfolg? Dann ist es so, Gott, es heißt ja auch an einigen Stellen in der Bibel, dass er Gehorsam höher achtet als Brandopfer. Gehorsam ist ihm unglaublich wichtig. An Jesus können wir Gehorsam lernen. Er war zu 100% Gott gehorsam. Ja? Und wenn ein Mensch, selbst wenn er arm ist, Gott gehorsam ist, dann wird er einen unglaublichen Reichtum haben, auch wenn er hier arm war. Und dann geht er auf den Reichen ein. Und da, bei dem Armen, sagt er eigentlich nur, soll sich nur seiner Hoheit rühmen. Das war alles. Und beim Reichen sagt er, ja, du Reicher, jetzt überlege mal, ja, du kannst jetzt reich sein, rühm dich deines Reichtums. Ja, du kannst den Reichtum auch in gewisser Hinsicht genießen, ist auch in Ordnung. Ja, er darf auch einen fetten BMW fahren oder einen fetten Mercedes, ist doch ganz egal. Ja, so, aber die Frage ist, und da komme ich wieder auf meinen ersten Satz, den ich vorhin gesagt habe, zurück, wo euer Herz ist, ist euer Schatz. Wenn er aber sein Herz an diesen Reichtum, der hier auf dieser Erde ist, hängt und sagt, ja und toll und keine Ahnung und am besten noch sagt, okay, ich will diesen Reichtum noch mehr vergrößern, so, aber den Gehorsam Gott gegenüber außen vor lässt, ja, was passiert dann? Ja, dann wird er im Himmel ärmer sein wie der Arme, der hier auf Erden arm war. Und darum will er ihm einfach deutlich machen, auf was verlässt du dich? Der ganze Reichtum, den du da hast, ja, dein Leben, das wird so schnell dahin welken, wie ein Gras oder eine Blume, die auf dem Feld wächst. Sie wird verdorren, ja. Und was bleibt am Ende übrig? Nur das, was Gott dir dann am Ende gibt. Und dann wird er dastehen und wird sagen, okay, ja, selbst mein Reichtum war immer noch im Vergleich zu dem, was Gott ihm dann geben kann, deutlich weniger. Wenn er aber seine Gesinnung, wenn die richtig ist, und das meint Gott auch damit, wenn seine Gesinnung auch als reicher Mensch richtig ist und er Gott gehorsam ist und einfach Gottes Willen tut, dann wird sein Reichtum, den er hier auf Erden hat, sehr klein erscheinen, trotz allem. Ja? Und ich denke, genau darum geht's. Wir sollen unser Leben auf Gott ausrichten. Und Gott soll im Zentrum in unserem Leben stehen. Und dann werden wir auch Versuchungen, die auf uns zukommen, die werden uns dann ja einfach auch, die werden wir meistern können, weil wir einmal einfach darauf vertrauen, dass Gott uns die Weisheit gibt, diese Versuchungen zu überstehen. Und zweitens, weil wir einfach darauf vertrauen, dass er uns hilft, einfach diese ganzen ja, Widernisse, die einfach in unserem Leben auf uns zukommen, dass wir denen begegnen können. So, und einfach was ganz, ganz wichtig ist, wo ich am Anfang schon darauf hingewiesen habe, ist einfach die Perspektive zu haben. Das Ziel, warum will Gott es? Er will, dass wir ausharren und dass wir nach dem Ausharren einfach auch vollkommen werden, wenn das jemals möglich ist, dass wir in unserer Heiligung wachsen und vorankommen. Und dann zum Schluss, am Vers 12 heißt es, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, also die Versuchung überwunden hat und nicht gestrauchelt ist, nicht gesündigt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Was heißt Siegeskranz? Damals, also man ging ja damals davon aus, es gab so Sportveranstaltungen, wenn man so sagen will. Und dann haben die irgendwelche Disziplinen gemacht, also wie bei einer Olympia. Und der Sieger kriegt heute eine Goldmedaille und damals war es aber ein Siegeskranz. Ja? Und genau das kriegen wir, wenn wir aushalten bis zum Schluss. Wenn wir nicht einknicken, wie es viele Christen in unserer Zeit leider getan haben, was ich sehr bedauerlich finde, sehr, was mir zwischendrin ehrlich gesagt so richtig nachgeht und auch Not macht. Wenn wir durchhalten und all die Widernisse über uns, sage ich jetzt mal, ergehen lassen, im Vertrauen auf Jesus, dann werden wir diesen Siegeskranz erlangen. Da werden wir die Belohnung bekommen für unser Durchhalten. Und dann, und den Satz, den finde ich einfach bombig. Den Siegeskranz empfangen diejenigen, den Siegeskranz hat Gott denen verheißen, die ihn lieben. Und das macht für mich, eigentlich hätte ich das am Anfang sagen sollen, das ist die Einstellung. Das ist meine Grundeinstellung, die ich haben soll, warum ich all das tue. Nicht aus Gesetzeserfüllung, aus Gesetzeswerken, sondern die Liebe zu unserem Herrn soll mich veranlassen, durchzuhalten, zu widerstehen, um Weisheit bitten und sich nicht auf Reichtum oder sonst irgendwas zu verlassen, sondern allein auf unseren Herrn. Die Liebe zu ihm soll das tun. Das soll unsere Einstellung sein. Das soll unsere Grundvoraussetzung sein, oder die Basis sein, auf der wir diesen Weg miteinander gehen. Und wenn die Liebe zu unserem Herrn, wenn die ganz vorne dran steht, dann bin ich auch sicher, dann wird es uns auch nicht ganz so schwer fallen, all die Widernisse zu erleiden. All das, was jetzt noch auf uns zukommt, wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht, was da noch kommt. Ich gebe die Hoffnung nicht ganz auf, habe schon ein paar Mal gesagt. Aber wenn das nicht kommen sollte, dann einfach an Jesus festhalten. Und das soll eigentlich das Grundfundament sein, das Fundament, auf dem alles passiert, die Liebe zu unserem Herrn. Und ich denke, wenn wir Jesus lieb haben und in enger Verbindung zu ihm stehen, dann wird es uns auch noch viel leichter fallen, zu widerstehen und durchzuhalten. Und dann erwarten wir einen Siegeskranz. Und das ist so großartig, das dann auch zu erleben. Und das ist das Ziel, auf das wir hingehen. Einmal die Liebe als Basis und dann das Ziel, ja einfach auch, wie man so sieht, diesen Siegeskranz am Ende in der Hand zu halten. Und Gott wird uns helfen, diesen Weg zu gehen, wenn wir es ernst mit ihm meinen. Danke.